Also, herzlich willkommen zu Nah genug, dem Vater-Sohn-Podcast mit Martin Lüthe und
Rudolf Düte.
cool, Folge 46 haben wir uns vor die Brust genommen heute. Und Setup ist, glaube ich, fast wieder neu vielleicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sitze ich in meinem Büro und du bist in der nun nicht mehr ganz so neuen Wohnung, aber genau, und wir machen
Das
es
stimmt.
leider wieder über den Äther, also über die Distanz, nur damit die ZuhörerInnen sich das vorstellen können. Wir versuchen diesmal die einseitige Schwäche in der Aufnahme meinerseits durch große Ausrüstung aufzufangen. Also ich hoffe, dass es klappt. Ich nehme jetzt hier in einem professionellen Setup auf. Der Vater sieht mich, wie ich wirklich wie ein Podcaster aussehe, also mit
Ja,
Kopfhörern
stimmt,
und
ist sehr beeindruckend.
Mikrofon, genau. Das ist der nächste Schritt, Vater, ist, dass wir das dann bei
Ja,
YouTube
demnächst machen
hochladen
wir das
und
sozusagen
Videos.
aus vom Weltraum aus, ne?
Naja, so mit Videos bei YouTube machen ja viele Leute, dass
Also,
du
ja.
Podcasts auch gucken
Also.
kannst einfach. Das machen
Ja, gut,
wir.
dann müsste ich ja mich jedes Mal ein bisschen besser frisieren, ne, oder so.
Naja, du hast ja eigentlich mit der Frisur überhaupt kein Problem.
Ach ja, komm, das wollte ich jetzt gar nicht. Ja, gut. Jetzt ist das auch verraten.
Wer die Glatze mit Würde trägt, ne? Also, genau, Folge 46, wir haben uns auf etwas verständigt und also thematisch, und es kam auch von mir, glaube ich, diesmal, wie
Das stimmt.
zuletzt häufiger, ehrlich gesagt, wobei du
Ja, das
also
stimmt.
sozusagen
Ich
zu
bin
deiner,
in die Passivität gerutscht.
naja, zu deiner Ehrenrettung würde ich sagen, du hast schon auch immer Vorschläge. Teilweise war es dann so, dass ich nicht genau wusste, ob ich damit was anfangen kann. Ich bin halt nicht so ein flexibler Denker wie du. Und
Ha.
andererseits waren es teilweise Sachen, wo man so das Gefühl hatten, dann
Da waren wir schon mal dran, ne?
waren wir schon mal dran, ne? Was wir heute haben, ist, glaube ich, auch irgendwie timely, sagen die anglophonen Menschen, ne? Also sozusagen irgendwie passt das, finde ich, in die Zeit. Und ich persönlich hatte auch zuletzt das Gefühl, ich habe damit zu tun. Und zwar ist das Thema Weltschmerz. Und ich hatte das, wie gesagt, so in die Diskussion eingeführt, weil ich bei meiner Winterdepression, ja, und ich benutze das jetzt so, etwas leichtfertig, aber Winter oder Wintermelancholie sollte ich vielleicht besser sagen, ne? Ich immer das Gefühl hatte, das ist auch, das ist so gepaart mit einem Weltschmerz, ne? Und ich habe dann auch natürlich in Vorbereitung auf diese Folge mal nachgeguckt, und Weltschmerz unterscheidet sich ja von Depression und so, da werden wir ja gleich noch drüber reden. Aber so diese romantische Idee, ne? Jean-Paul hat das ja, glaube ich,
Sehr richtig.
ne? Den
Wir haben die
Begriff.
gleiche Quelle benutzt.
Ja, genau, gut, ja gut, das benutzen heutzutage alle die gleiche Quelle. Und die
Ja.
KI hat gesagt, es ist Jean-Paul gewesen. Also so, und es ist ja auch klar, also für uns beide auch jetzt, glaube ich, nicht überraschend, auch wenn man jetzt über die Genese des Begriffs noch nicht nachgedacht hat, haben wir, glaube ich, beide intuitiv gewusst, dass es das irgendwie eine romantische Idee sein muss, sozusagen der Weltschmerz, ne? Und ich habe dann aber auch gesehen, und das fand ich sehr, sehr schön, dass es natürlich auch so der Weltekel ist da auch so mit drin. Und naja, gut, wir sind in Zeiten, in denen ne, mit dem, jetzt spätestens mit dem Krieg im Iran oder dem Angriffskrieg gegen den Iran, dass das, glaube ich, also mich auch nochmal wieder erschüttert hat. Und dann gab es ganz komisch auch diese, was mich tatsächlich auch nochmal erschüttert hat, war diese Sache mit Colleen Fernandez, die jetzt so durch meine Internetbubble auch so total gegangen ist, und die sexuelle Gewalt, die sie da erfahren musste, ne, das gut, das alles waren so, das waren so, sind so Beispiele für auch so diese Themen. Und und es gibt ja im Englischen, das ist wahrscheinlich was, was du noch nicht gehört hast, aber gibt's, glaube ich, so eine Art, es gibt so eine Praxis, die dem Weltschmerz, glaube ich, verstärkt. Also so, glaube ich, geht so die Küchenpsychologie oder die Küchensozialpsychologie unserer Zeit. Es gibt ja die Praxis des sogenannten Doomscrollings. Also das heißt, Man ist auf Social Media und weil Social Media so funktioniert, wie es funktioniert, bietet einem das immer so Themen an, die einen fesseln. Und es
Ah.
sind halt nicht selten, sind es halt so sehr negative oder alarmistische oder deprimierende, frustrierende Themen, die einen
Ja.
halt bei der Stange halten. Und deshalb nennt man das, wenn man sich da nicht lösen kann, dann scrollt man ja so durch, ne, von
Ja,
einem
ja.
Beitrag zum nächsten. Und das nennt man Doomscrolling, weil man halt sozusagen sich dem
Ja,
Ende,
das Verhängnis, dem Verhängnis
genau,
folgt.
dem Verhängnis folgt. Und ich glaube, das ist ja so eine Praxis, die ganz klar die basiert im Prinzip darauf, Weltschmerz zu mobilisieren oder sogar zu aktivieren oder sogar zu vergrößern oder so. Und deshalb passt es irgendwie in die Zeit. Und das war so der eine Grund, warum ich das Thema spannend fand. Und der andere, da habe ich mich dann gefragt, Weltschmerz selber, wie stehe ich überhaupt zu dem Begriff? Also wie gehe ich auch mit meinem eigenen Weltschmerz um? Und unterscheidet der sich vielleicht von sowas wie Weltwut oder so oder
Naja,
Welt?
ja, will ich was zu sagen,
Genau,
ja.
das habe ich nämlich auch mir überlegt, weil ich schon das Gefühl habe, dass es auch viele Leute gibt, die vor allen Dingen sozusagen diesen Weltschmerz ja nicht sozusagen im romantischen Sinne dann umsetzen oder erfahren oder damit umgehen, sondern die dann in so einer Weltwut, ne,
Ja,
das
kann ich gut verstehen.
uminterpretiert. Und genau, das ist eine kulturwissenschaftlich immer spannend natürlich, dass sozusagen ja im Hollywood-Film wird ja Weltschmerz zwar immer zugelassen, aber muss immer aufgelöst werden. Also das Happy
Richtig.
End ist natürlich
Gern
sowas.
das Hollywood-Smile.
Genau, und das genau, aber das ist auch eine natürlich eine banale Erkenntnis. Das waren
Ja.
so meine einleitenden Worte.
Ja, also ich war zunächst überrascht, dass du mit so einem Begriff ankommst, aber dann habe ich schon verstanden, dass das eine existenzielle Verankerung in deiner aktuellen Erfahrung hat. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen mich ein bisschen vorbereitet auf das, was ich dazu sagen kann. Und habe tatsächlich 5 Punkte, die ich im Laufe dieser nächsten Dreiviertelstunde auspacken werde. Das erste ist, ich bestätige, dass der Begriff Weltschmerz von E.T.A. Hoffmann stammt und ein typisch romantischer Begriff ist aus der, diesem Fall aus der deutschen Romantik. Und in meiner philosophischen Sicht ist der Kern des Weltschmerzes eine typisch romantische Erfahrung, nämlich das Auseinanderfallen von Ideal und Wirklichkeit. Und da kann man entweder ironisch darauf reagieren, indem man mit dieser Diskrepanz spielt. Das nennt man dann romantische Ironie. Oder man kann darunter leiden. Und dann hat man den Weltschmerz. Für mich ist ganz wichtig, dass man, dass also am, der Inhalt des Weltschmerzes die Erfahrung der Unvollkommenheit der Welt ist. Ja?
Genau.
Und warum ist die Welt unvollkommen? Nun, weil sie so viel Leid mit sich bringt. Ungerechtigkeit, Krankheiten, Naturkatastrophen, Enttäuschungen, Verluste und so weiter. Und
Kriege.
wenn man, bitte?
Kriege.
Kriege, ja, Kriege, und Epidemien und so
Hungersnöte.
etwa. Und da das alles, also was man negativ hier als Beispiel nehmen kann, unter dem großen Begriff Leid zusammengefasst werden kann, könnte man sich zu der Formulierung versteigen, Weltschmerz ist im Kern ein Leiden am Leiden. Wir leiden darunter, dass die Welt so viel Leid uns aufbürdet. Und dann hätte ich noch, das ist Punkt 2, dann hätte ich noch ein drittes, mir sehr wichtiges Element. Der Weltschmerz unterscheidet sich von der Depression, er unterscheidet sich auch von der Melancholie, Und zwar meine ich hauptsächlich deshalb, weil derjenige, der Weltschmerz im echten Sinne des Wortes empfindet, leidet nicht hauptsächlich um seiner selbst willen, sondern er leidet um der Menschheit insgesamt willen oder sogar um der aller Lebewesen willen.
Ja, der Schmerz
Das
ist nach außen gerichtet sozusagen und nicht auf sich selbst primär.
genau, man, der Anlass dafür kann eine persönliche Erfahrung sein, aber das weitet sich dann aus, zu einem Blick auf die Welt insgesamt. Und dann sieht man, es gehört gewissermaßen zur Struktur der Welt, dass in ihr viel Leid angesammelt wird und dass viele Menschen dauernd leiden. Und das findet man dann sehr bedrückend. Ja. Und in diesem Sinne ist es schon eine sehr existenzielle Erfahrung, die sich ein wenig löst von persönlichen Gemütszuständen, die durch aktuelle eigene Erfahrungen ausgelöst sind. Soweit meine
Die
ersten
Melancholie
Überlegungen.
hat es denn jetzt nicht weniger
Ja,
zugenommen?
die Melancholie ist ja auch etwas, also in meiner Sicht ist die Melancholie also auch ein eher persönliches Gefühl. Ja, also so dann das Gefühl, das zum Weltschmerz gehört, könnte man Melancholie nennen. Aber der Weltschmerz selber entfernt sich von der sehr persönlichen Ebene und bezieht sich eben auf etwas Strukturelles, das von mir verschieden ist, während die einfache Melancholie ja sozusagen ich bezogen sein kann. Nicht? Also ich bin melancholisch, weil das gerade irgendwas Unangenehmes passiert ist oder weil ich etwas Schlimmes gehört habe und so etwas. Und das ist sozusagen beim Weltschmerz ist das eher beiläufig. Der Weltschmerz ist eine Art, wenn ich das mal so sagen darf, eine philosophische Erfahrung. Ja, ist eine Erfahrung, die über das Individuelle hinausgeht und sich auf die Welt als Ganzes bezieht.
Also im
Und
Gegensatz zu psychologisch, oder siehst
ja.
du das so?
Ja,
Ja, okay.
ja, ja. Also ich würd auch so sagen, etwas provokant könnte man sagen, der Weltschmerz ist in gewisser Weise ein Luxusgefühl. Denn wenn jemand wirklich bis zum Hals im Elend steckt, dann ist es nicht richtig zu sagen, der empfindet gerade Weltschmerz, dann ist er verzweifelt, erschüttert oder so etwas. Aber der Weltschmerz ist mehr eine, sagen wir mal, von Aktualitäten gelöste und nicht rein psychologische, sondern eher intellektuelle Einstellung. Also nach meiner Meinung.
Interessant. Nee, die Unterscheidung würde ich jetzt vielleicht gar nicht machen. Ich glaube, also affiziert werden kann man davon genauso, glaube ich. Aber was ich schon verstehe, ist, es ist jetzt im Englischen würde man jetzt sagen, ne, also sozusagen, it doesn't start with personal misery oder so, ne? Also es fängt halt nicht damit an, dass man selber jetzt konkret ums Überleben kämpft, ne, und das Leid daherkommt. Sondern es ist eher sozusagen, ja, dass man sich das Leid der Welt oder das Leid in der
Ja.
Welt so ein bisschen aufbürdet. Und ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube so, du hast jetzt gesagt, also intellektuell glaube ich, muss es deshalb nicht sein. Also klar, mit Informationen oder so hat es dann schon zu tun, Informationen, die über das Selbst hinausgehen, aber es ist glaube ich schon, also das klingt jetzt für mich wie so eine Unterscheidung zwischen Gedachtem und Gefühltem. Und da würde ich eher sagen, Weltschmerz kann ja trotzdem auch sehr, sehr wohl gefühlt werden, so, ne?
Ja, das stimmt, das stimmt. Das habe ich jetzt vielleicht ein bisschen schräg formuliert.
Aber ich weiß, was du meinst. Also ich finde, was ich ja manchmal so, also der deutsche Rapper Curse hat so ein Album gemacht, das heißt von innen nach außen. Und beim Weltschmerz könnte man ja so ein bisschen sagen, es kommt so von außen nach innen. Also, ne? Also so, wenn man sich so
Ja,
diese Vektoren überlegt, also wo kommt
das
der,
stimmt.
dann kommt der Schmerz, der kommt dann aus der Welt und man nimmt den
Ja,
auf
richtig.
sozusagen,
Ja, da
während
können wir
dieses
uns drauf verständigen.
das von innen nach außen wäre jetzt sowas Typisches, du, ja, du haderst selig mit dir selbst oder so oder bist eben in der tatsächlich auch eine Depression, eine Diagnose, die wir beiden, wo wir jetzt ja keine Kompetenzen haben, ne? Und ich glaube,
Ja.
so, und im Winter, glaube ich, ist es auch nicht ungewöhnlich, dass sich sozusagen dieses, ja, das auch so vermischt, ne? Also das ist ja auch so, Depression und Weltschmerz können ja auch ineinander fließen. Also du kannst persönlich in einer schwierigen Phase sein und dann nimmst du besonders sensibel oder bist besonders leicht affizierbar dafür, dass halt eben Donald Trump immer noch Präsident ist und meint, er muss den Iran kaputt bomben, so, ne? Also so das das glaube
Ja.
ich, dass da gibt das, ne? Dann, wie sagt man, mit der Klinke und der Tür, da gibt sich die Klinke in die Tür in der Hand oder wie ist das irgendwo? Es gibt auch sowas mit der Klinke und der Tür in
Das
der
kenne
Hand.
ich nicht, du. Also das mit der Klinke und der Tür kenne ich nicht. Erheitert mich jetzt aber schon, auch weil das so unvollkommen ist
Ja,
und
völlig
passt
unvollkommen.
insofern zum Thema, ne?
Ja.
Ja, als ich darüber nachdachte, Martin, da fiel mir Folgendes ein. Habe vor kurzem auch mit einigen meiner Studierenden noch gesprochen über ja auch über diese Geschichte mit Frau Colleen, wie heißt sie mit
Fernandes.
Nachnamen? Ja,
Fernandes.
Fernandez, und da war dann auch immer davon die Rede, ja, dass gerade aktuell so viel Negatives auftaucht. Da bin ich als alter Mann vorsichtig mit solchen Beschreibungen. Also ein Element meiner Versuche, das sozusagen zu verallgemeinern, ist auch, dass man Weltschmerz gerade nicht sozusagen zentral auf aktuelle Notlagen bezieht, sondern sagt, Weltschmerz gehört eben zur Welt, weil die Welt unvollkommen ist. Und sie ist unvollkommen eben einfach, weil sie unvollkommen ist. Nicht, weil jetzt gerade was jemand Fehler gemacht hat, sondern die Welt ist halt so. Und wir sind in diese Welt hineingestellt. Und unser Problem ist, und unser als Menschen, unser Problem ist, dass wir die Welt gerne anders hätten. Dass wir ein Streben nach Vollkommenheit haben oder zumindest nach sehr guten Zuständen. Also wir passen gewissermaßen nicht zur Welt. Und insofern könnte man sagen, der Kern des Weltschmerzes ist die Erfahrung, dass wir mit unseren Interessen, Wünschen und Bedürfnissen und mit unseren Idealen nicht so gut in diese Welt passen.
Ja,
Ja?
okay, das ist
Und
philosophisch,
das
glaube
ist
ich.
dann schon Philosophie, nicht? Also würde ich
Ja,
sagen.
das ist auch so und das macht auch philosophisch für mich total Sinn. Aber da würde ich immer sozusagen mit meiner Spezifik schon sagen, ja, aber es gibt sowas wie Aufmerksamkeitsregime, ne? Also, dass du eben dich der Unvollkommenheit der Welt und dem Leid in der Welt natürlich auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten
Ja.
Auch sehr unterschiedlich bewusst bist, auch in unterschiedlichen Medienzeitaltern. Also ich glaube, es ist schon so, dass, also jetzt hier beim Stichwort mentale Gesundheit und der Generation, die jetzt kommen, die natürlich einfach durch diese algorithmische Logik und darüber, wie Aufmerksamkeit funktioniert, eben auch einfach, ganz ehrlich, ne, und das meine ich jetzt auch philosophisch, in einer anderen Welt groß werden.
Das
Und zwar
stimmt.
gerade, und zwar nicht nur sozusagen im Sinne von den ökonomischen Faktoren und diesen, ich habe die Gebrüder Albrecht ja hier schon öfter gebasht, dem Neoliberalismus und zu dem fortgeschrittenen Kapitalismus, Spätkapitalismus und so, ne, sondern eben auch im Sinne von, was sie wahrnehmen, also wo so die Wahrnehmungshorizonte sind und wie eben auch Nachrichten verbreitet werden, welche Art von Nachrichten, ne? Also wir haben ja auch schon oft drüber geredet. Also und klar, dann kann man immer sagen, das sind so Krisen, ne? Aber die Frage ist, wenn sich Krisen immer verstetigen, ob man also in so einer Art permanentem Ausnahmezustand von Krise, ob das dann nicht sozusagen auch eher schon wieder Weltschmerz ist, ne? Und jeden dritten Tag ein Brennpunkt ist ja sowas, wo du selber auch sagst, da hat sich was getan, auch medienhistorisch, ne? Also ich glaube sozusagen, klar hat es die Ölkrise gegeben und so, ne? Und das ist ja auch ein Vergleich, der jetzt gerade immer durch die Medien zirkuliert. Aber ich glaube, die Aufmerksamkeit und die sozusagen die beständige Aufmerksamkeit, die ist ja nochmal anders. Alleine deshalb, weil wir immer vernetzt sind. Also ne, du kannst die Tageszeitung, die hast du halt nicht immer sozusagen vor der Nase gehabt, das Telefon aber schon. Und ihr werdet ja auch noch dauernd angepinnt, wenn irgendwo ein Sack Reis umfällt, dann schickt euch ja der Spiegel eine Push-Nachricht.
Ja, mir nicht, nur deiner Mutter. Ich habe das
Okay.
abgeschaltet.
Naja, aber du weißt, was ich damit sage. Ich will damit nur ausdrücken, so, ich glaube schon, es ist auch philosophisch so, also Stichwort Weltschmerz, warum das dann auch gerade so pressiert. Ich verstehe, es gibt sozusagen das abstrakte Philosophische, wir passen nicht zur Welt, aber dann gibt es sozusagen natürlich noch dieses, in was für Momenten wird es einem wie stark bewusst oder wie sehr bewusst? Und das hängt dann auch von anderen Faktoren ab. Und ich glaube, da muss man jetzt nicht RaketenwissenschaftlerIn sein, um zu verstehen, warum das gerade sozusagen vielleicht sehr verbreitet sein mag, dass die Leute an der Welt verzweifeln so.
Ja, also da habe ich auch einen Einfall dazu. Ich habe seit langer Zeit eine gewisse Abneigung dagegen, mich alarmistisch anstoßen zu lassen. Ja, also ich finde, wir leben tatsächlich in einem Kommunikationszeitalter, in dem dauernd irgendwelche Leute irgendwelche Probleme besonders dramatisch finden. Und dann gibt es im Fernsehen dauernd, also wirklich dauernd, Brennpunkte zu allem Möglichen. Im Laufe meiner langjährigen Lebenserfahrung hat sich die Frequenz von solchen Sondersendungen und Brennpunkten drastisch verstärkt. Also wir leben in einer Zeit, in der wirklich so ein Alarmismus kultiviert wird. Und eine solche Kultivierung von Alarmismus ist natürlich ein fruchtbarer Boden für Weltschmerz. Ich glaube, die objektiven Lagen haben sich nicht so drastisch verändert. Ich meine, du hast selber, glaube ich, zum Beginn deiner Studienzeit mal was über die Kuba-Krise geschrieben, ja, 63. Da stand die Welt am Rand des Dritten Weltkriegs, nicht? Weil die beiden damaligen Supermächte bei Kuba aufeinander trafen und da ging es auch noch um Raketen, nicht? Also solche Krisen gibt es immer, aber ich glaube, der Umgang damit ist schon sehr verändert worden durch die Dominanz verschiedenster Medien. Und auch durch die von dir immer mal wieder zitierten Algorithmen, die die Aufmerksamkeit steuern. Gerade deshalb bin ich sehr, sehr zurückhaltend mit der Aufnahme von aktuellen Nachrichten. Ich gucke wirklich nur noch die Tagesschau und ansonsten versuche ich mich nicht von jeder Nachricht, die der Spiegel etwa pushen würde, in Unruhe bringen zu lassen. Aber ich verstehe das. Also ich verstehe durchaus, dass man, wenn man in dieser Welt nun so verankert ist, dass man dann sich nicht beliebig isolieren kann von diesen Debatten und Warnungen. Aber ich halte es nicht für heilsam. Also ich glaube, es ist gut, auch bezüglich solcher Sachen auf Distanz zu gehen. Oder zumindest auf Halbdistanz. Also, es ist kein Beitrag zum Lebensglück, wenn man über alles immer informiert ist.
Okay, ja. Ja, ja, okay, da sind wir ja dann anscheinend irgendwie einer Meinung. Ich finde, das ist halt so dieses Konundrum, also weil du eben gesagt hast, so Luxus, ne, es ist so ein Luxus, Weltschmerz zu haben. Ich finde, es ist genauso ein Luxus zu sagen, ich gucke mir einfach nicht an, was in der Welt los ist. Das können sich halt auch
Das
nur gewisse
stimmt.
Leute leisten, ne? Und ja, aber klar, also irgendwo zwischen diesem beiden Polen ne, der Verantwortung oder des Sich-Entziehens, ja, da muss man dann irgendwo landen. Und das ist bei mir absurd, also der Weltschmerz ist tatsächlich auch saisonal. Also das stimmt nicht wirklich, weil aber sozusagen der Weltschmerz, wie du ja sagst, ist ja permanent da. Ich glaube, den
Ja.
empfinde ich auch permanent. Ne? Das ist philosophisch und existenziell so, ontologisch quasi. Ne?
Ja.
Aber gleichzeitig merke ich halt schon, das war halt völlig absurd. Also dass sobald jetzt so ein bisschen der Frühling sich mal ankündigte, hat man so das Gefühl, okay. Das macht was gegen den Weltschmerz. Also wirklich so dieses, weil es ist ja
Ja,
auch
ich
so,
verstehe
ne,
das.
Schmerz
Ich
und
verstehe das.
Dunkelheit, Kälte und so, das sind ja
Ja,
alles
ja, ja.
auch Begriffspaare, die so zusammen gedacht werden. Also übrigens auch ja in der Romantik, ne? Also
Ja, ja,
sozusagen die
ja.
dunkle Romantik, die Nacht
Ja.
und die Kälte und so, ne? Also, und dass das dann schon so war, als jetzt die ersten Sonnenstrahlen waren, man so gemerkt hat, die also einfach die Stimmung über allenthalben ist halt gelöster und da konnte ich durchaus auch mitziehen und das auch mitempfinden. Also es war schon interessant, wie sozusagen die eigene Gefühlswelt, jetzt sage ich es mal, ne, wenn nicht hier, wo dann, ne, Podcast zwischen uns beiden, seine Gefühlswelt ist wetterbedingt, ist wetterbedingt. Wer hätte das gedacht?
Ja,
Ja.
gut, dazu habe ich wieder philosophisch, analytisch Formen, das beizutragen. Deshalb würde ich eben nicht sagen, es macht Sinn, von einem Winterweltschmerz zu sprechen, aber es macht sehr wohl Sinn, von einer Winterdepression zu sprechen. Oder von einer Wintermelancholie. Weil beides, die Depression und die Melancholie, sind tief verwurzelt in aktuellen Erfahrungen. Der Weltschmerz nicht im gleichen Maße.
Ja, verstehe ich.
Man kann sozusagen im strahlendsten Sonnenschein an einem herrlichen Strand in Südfrankreich oder sonst wo Weltschmerz empfinden. Und zwar gerade, wenn man mal etwas besonders Schönes erlebt, weil dann einem klar wird, dieses besonders Schöne, das ich gerade erlebe, ist deshalb so besonders beeindruckend, weil es eben nicht die normale Erfahrung ist, dass alles so besonders schön ist. Nicht? Dann sozusagen die Rückseite des Schönen ist eben, dass man normalerweise so etwas gerade nicht erlebt. Also deshalb lege ich Wert darauf, dass man Weltschmerz begrifflich etwas distanziert von solchen Sachen wie Depression und Melancholie, weil es eben eine Sache ist, die nicht so tief verankert ist in aktuellen Erfahrungen und Gemütszuständen. Und wenn du sagst, ja, das stimmt natürlich, gilt auch für mich. Also sobald hier die ersten sag mal, Zweige sprossen, sagt man das so, ja.
Riesen, oder? Ja.
Ja, also solange es lindgrün wird um mich
Ja,
herum,
genau.
ist eine eventuell aktuelle Melancholie auf dem Rückzug. Aber der Weltschmerz ist davon nicht betroffen.
Ja, aber ich glaube, das ist interessant. Philosophisch, analytisch verstehe ich das so, aber ich glaube, es ist de facto fließt es zusammen. Also ich
Ja, da
glaube,
werden wir
diese
uns nicht einigen. Also da habe ich einfach eine andere Grundeinstellung dazu.
Ja, aber also ich glaube, es ist eine Frage von, klar, ich verstehe, was du meinst. Also analytisch, kategorisch macht es Sinn, das sozusagen zu separieren, ne? Aber würdest du nicht sagen, in der Alltagserfahrung sind das sozusagen, man könnte, im Englischen würde ich jetzt immer sagen, das sind so Amplifiers, ne? Das sind
Ja, das stimmt
gegenseitig
voll.
bestärkende Sachen. Auch
Das
wenn du
stimmt.
jetzt eben gesagt hast, am Strand empfindet man irgendwie gerade besonders Weltschmerz. Es gibt auch Leute, die dann ganz besonders melancholisch werden aus den gleichen Gründen, weil sie eben sagen, ja,
Ja.
normalerweise ist mein Leben nicht so schön. Also das fand ich jetzt auch als Beispiel schon auch ein bisschen trügerisch. Es gibt auch gerade Leute, die merken im Sommerurlaub, fuck, ich bin depressiv, weil ich auch hier, ne, also das ist ja auch typisch für jetzt, wenn ich in einer schwierigen Phase persönlich mich befinde. Dann fahre ich in den Sommerurlaub, da hängen da meine Erwartungen dran, dass es mir da endlich besser geht, weil ich dann runterkomme und dann merke ich, nee, scheiße, Urlaub ist auch keine
Ist genauso
Erholung.
wie vorher, ne?
Genau, Urlaub ist genau, Es ist genauso anstrengend wie der Alltag. Und jetzt ist es nur mit Sonne und Hitze verbunden. Und jetzt, dann kickt es einen erst recht raus. Also ich kenne das tatsächlich auch als Erfahrungsberichte aus dem Freundeskreis, wo Leute genau diese Fälle hatten, ne? Wo sie im Prinzip dann im Sommerurlaub richtig gemerkt haben, fuck, ich müsste doch jetzt eigentlich happy sein, so. Also deshalb, ich bin da, ich glaube, das sind schon Sachen, die, also zumindest in meiner Alltags-Welterfahrung, genau sich gegenseitig bedingen, verstärken und sich zueinander verhalten. Und da kann man natürlich sagen, jetzt rein philosophisch, kategorisch will ich das auseinanderhalten und dann verstehe ich auch, was du sagst. Aber dann würde ich sagen, es deckt sich jetzt nicht mit meiner seelischen Erfahrung so.
Ja, gut. Also kann ich verstehen, kann ich verstehen. Nun ist Depression ein Gemütszustand und Weltschmerz ist vom Wort her auch ein Gemütszustand. Und insofern ist meine Unterscheidung sehr intellektualistisch. Dennoch meine ich, die dahinterstehende Welterfahrung ist eine unterschiedliche. Bei der Depression bin ich hauptsächlich auf mich selber bezogen und was sozusagen die Schlechtigkeit der Welt mit mir gerade macht. Beim Weltschmerz ist das, wenn es stimmt, nicht im gleichen Maße der Fall, sondern da denke ich auch dann, wenn es mir gerade gar nicht schlecht geht, darüber, dass die Welt doch im Grunde schlecht ist. Ja, und wenn ich gerade mal gut in die Welt zu passen scheine, ist mir dann doch bewusst, als Mensch passt man nie wirklich gut in die Welt, weil man eben diese ideale Interessen, Wünsche und Bedürfnisse hat. Aber es gibt noch etwas, was ich dir sozusagen vorschlagen möchte,
Tu es, sag's mir
was
vor.
wichtig ist, um zu verstehen, was das Spezifikum des Weltschmerzes ist.
TODC.
Ne, ja, könnte man, aber will ich jetzt gar nicht.
Nee,
Will
ja
ich jetzt
nicht.
gar nicht. Das ist sozusagen die theologische Variante
Wie kommt das Leid in die Welt?
ja,
Und wie geht man damit um? Ja.
genau. Dass Gott daran nicht schuld sein darf und so weiter. Ja, aber das ist nicht mein Thema jetzt. Nein, ich glaube, ein wesentliches Element des Weltschmerzes ist das Passivistische, also das Passive
Okay.
daran. Also
Genau, die
man,
Ohnmacht.
die Ohnmacht. Also man erlebt sich als jemand, der der Welt ausgeliefert ist. Und man merkt, die Welt ist nicht so, wie man sie gerne hätte. Also erlebt man sich als jemand, der sich mit etwas abfinden muss, das ihm vermutlich permanent immer mal wieder Leid zufügen wird, nicht? Dazu gibt es auch ein schönes romantisches Wort, nämlich in dieser Haltung erlebt man die Welt als Schicksal. Die Welt ist etwas, das wir, dem wir nicht ausweichen können, dem wir uns stellen müssen, weil sie uns stellt. Also sie stellt uns vor diese Leiterfahrung. Und das ist sozusagen verbunden mit dem Gefühl, im Prinzip kann ich daran nichts machen.
Genau.
Ich bin im Prinzip ausgeliefert. Und dieses Element des Ausgeliefertseins ist ein zentrales Element von Weltschmerz. Das
Genau.
glaube ich, darauf können wir uns sicher verständigen. Und eben
Total.
hast du was Interessantes gesagt. Nämlich, der rutscht raus, irgendwie sowas wie Sinnlosigkeit und Absurdität. Und da kann ich gleich noch was zu sagen. Da meine ich, haben wir in der Philosophie des Existenzialismus eine ganz andere Haltung zu diesem Weltschmerzphänomen. Und die könnte man gewissermaßen empfehlen als eine Abwehr negativer emotionaler Folgen von Weltschmerz. Also
Ja,
ich,
okay. Ja,
weil
also, ne, klar, ich verstehe das. Du kannst du gleich noch den Punkt machen. Ist es dann schon der fünfte Punkt? Ich habe die
ja,
fünf Punkte jetzt nicht gezeigt.
das ist dann
Das ist
der
der
fünfte
fünfte Punkt.
Punkt. Ja.
Der Fünf-Punkte-Plan Rudis. Genau, nee, also genau, fehlende Akzeptanz ist ja klar. Genau, im Weltschmerz ist das Ausgeliefertsein Also die sozialwissenschaftliche Kategorie ist ja Aktanz, also hat man Schaffenskraft sozusagen oder
Ja, von
Veränderungskraft, ne?
aktiviert sein,
Genau,
aktiv
also
sein. Ne?
als englischer Agency, ne? Also inwiefern hat man Kontrolle? Und dann ist es klar, dass das leuchtet mir total ein. Der Weltschmerz kommt eben auch aus der Schicksalhaftigkeit des in der Welt Seins. Genau, das leuchtet mir total ein und das würde ich auch unterschreiben. Im Rap gibt es auch eine Antwort, der Ory Banyo hat diese geile Textzeile, wo man so merkt, wie das so umschlägt. Der sagt, ja, die Welt ist ungerecht, aber das ist Olli Balboa. Und dann sagt der Motherfucker, das ist Dschungelrap. Und da fragt man sich auch so, ja, aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, außer dass es sich reimt. Aber ich glaube, es ist schon so, dieses, irgendwie schwingt da auch mit drin, so eine, ne, das ist zwar so, aber ich bin trotzdem der Größte, so, ne? Und
Ja,
ich mache ja
ja,
hier das Coolste. Also es ist schon so eine, das ist so eine banale Zeile irgendwie, aber ich mag das so gerne. Ich habe das ganz oft im Kopf, ne? Wenn ich wieder so über die Ungerechtigkeit der Welt nachdenke, dann denke ich ganz oft, ja, die Welt ist ungerecht, aber dann kommt so eine
so eine
überzeugte Bold,
Trotzhaltung, ne?
so eine Trotzhaltung, ne? Und das finde ich immer, also ich glaube deshalb, also ist auch so mit ein Grund, warum ich mich immer so zur Rap-Musik hingezogen gefühlt habe, weil da ganz viel so dieser Trotz, dieser Welt-Trotz, ne, spielt da natürlich eine große Rolle, auch aufgrund sozusagen der Marginalisierung, ne, oder teilweise der Stilisierung, des Performativen von fehlender Akzeptanz, ne, durch Rassismuserfahrung und sozioökonomische ja, also Vernachlässigung oder so, dann wird das so umgemünzt in so ein ja, ne, jetzt aber jetzt erst recht so. Und das, glaube ich, hatte für mich zumindest als junger Mann tatsächlich auch so hatte ja, aber gut so mit meiner allgemeinen Lebensangst und mit meinem Weltschmerz war das eine gute musikalische Haltung, um mir ein bisschen Mut zu machen, wenn
Ja,
ich das dann
sozusagen
im Nachhinein,
dieses trotzdem, ne?
das
Also
Trotzding,
irgendwie.
ne, dieses Trotz, auch wenn das im Nachhinein natürlich aus verschiedenen Gründen, ja, ich das irgendwie auch problematischer sehe, aber genau, ja, Olli Banyo, kann ich nur empfehlen. So, und jetzt du mit deiner, jetzt kommst
Nee,
du mit
pass
dem
auf, also
Existenzialismus, aber Existenzialismus, ich weiß ja, was kommt, also hau raus.
vielleicht überrasche ich dich.
Ja, glaube ich nicht. Kommt jetzt irgendwas mit Ironie?
Nein.
Nee?
Nein.
Na dann hau raus.
Also, du hast eben das Absurde erwähnt, nicht? Also
Ja.
die Sinnlosigkeit der Welt. Man kann also so diesen Weltschmerz auch beschreiben als die Erfahrung der Unausweichlichkeit der Sinnlosigkeit der Welt. Ja? Und dann sind wir bei Camus
Ja, okay.
und bei dem Mythos von Sisyphos, dass wir erkennen, dass das Leben hauptsächlich Mühsal ist und dass die Mühsal, die man auf sich nimmt, nicht dazu führt, dass man die Mühsal jemals überwinden kann. Es wird immer ein neuer Stein, oder immer der gleiche Stein zu rollen sein, den wir dauernd auf den Hügel rollen und dann rollt er wieder runter und dann fangen wir wieder von vorne an und so weiter. Ja? Derjenige, der Weltschmerz empfindet oder erlebt, der nimmt dies hin als ein Geschick, als etwas, womit er sich abfinden muss, weil es ein Schicksal ist. Aber die Camus'sche Haltung ist, ich nehme das nicht als ein Schicksal an, sondern ich empöre mich dagegen. Ich empöre mich dagegen. Ich sage also nicht, ah, das ist alles sehr schlecht eingerichtet, sondern ich sage, das ist eine Zumutung, das ist eine Unverschämtheit, dass die Welt uns so etwas zumutet. Und deshalb mache ich das, was die Welt mir zumutet, zu dem, was ich mir selber zumute. Ich will so leben. Ich akzeptiere das so und mache das zu meiner Lebensaufgabe, mich damit auseinanderzusetzen. Und indem ich mich sozusagen, dadurch befreie ich mich aus dieser Passivität und ich weiß zwar, dass die Mühsal nicht aufheben wird, Aber ich habe dann Freude an der Mühsal, weil die Mühsal, die Auseinandersetzung mich aus dieser Passivität in die Aktivität bringt. Und jeder, auch noch der kleinste Erfolg, nämlich ich habe jetzt mal einen sehr guten Tag, weil ich mit meinem geliebten Sohn Martin eine schöne Diskussion führen kann, ja. Also, selbst das kleinste Erlebnis dieser Art ist dann ein Erfolg. Es ist ein Erfolg im Kampf gegen die Sinnlosigkeit der Welt. Man hebt die Sinnlosigkeit dadurch nicht auf, aber man befreit sich, um ein modernes Wort zu verwenden, man befreit sich aus der Rolle des Opfers.
Ja, und man eignet sich das an, sozusagen als sinnstiftendes Element
Ja.
der eigenen Existenz, sozusagen.
Ja.
Ne? Also man
Also,
eignet sich den, diese, also man macht diese aus dieser Schmerz, aus dem Schmerz Wut und das wird dann zu so einer Art ja, sinnstiftendem Element. Ja,
das stimmt.
das leuchtet mir ein. Ich finde es immer so ein bisschen, ja, dadurch, dass so viele Leute gegenwärtig auch immer so wütend sind, dass alle immer so wütend sind auf alle, also auf alles und gegenüber allen anderen, bin ich manchmal so ein bisschen, was das eigentlich, bin ich, schrecke ich so ein bisschen zurück
Ja,
vor
das verstehe
diesem,
ich.
vor dieser camuschen Weltsicht. Aber natürlich ist es als sozusagen als ja existenzialistische Formel nicht schlecht. Aber die ironische Haltung ginge doch auch, oder? Also
Ja,
wenn
und
ich so
das ist, also ich bin ja selber gar kein Existenzialist, ja.
deswegen,
Also
ne?
ich habe diesen Heroismus, der damit verbunden ist, ist mir fremd. Ich habe das jetzt nur zitiert, sozusagen im theoretischen Kontext, nämlich wie kann man sich befreien, nicht vom Weltschmerz als solchem, sondern von den negativen emotionalen Wirkungen des Weltschmerzes. Und dann empfehle ich diesen Aktivismus. Ja. Ich selber habe dieses heroische Element nicht, und ich finde das immer auch sehr befremdlich. Fand das immer sehr befremdlich, dieses ja, dann krempeln wir die Ärmel auf und ne. Also die andere Haltung ist eine Selbstreduktion, nicht? Nämlich die andere Haltung ist, nimm deine eigenen Ideale, Interessen, Wünsche und Bedürfnisse nicht dermaßen ernst, dass du glaubst, wenn sie nicht erfüllt werden, zeigt das, wie schlecht die Welt ist. Man könnte ja auch so sagen, wenn die Welt und die Menschen nicht zusammenpassen, muss es nicht ausschließlich an der Welt liegen. Dann könnte es ja auch daran liegen, dass die Menschen sich selber und vor allen Dingen ihre eigenen Interessen, Wünsche und Bedürfnisse sowie ihre eigenen Ideale zu ernst nehmen. Und etwas nicht so ernst zu nehmen, heißt es zu ironisieren. Zu sagen, ja, ich habe zwar diese Interessen, Wünsche und Bedürfnisse, aber die sind ja auch vielleicht auch ein bisschen übertrieben, über hypertroph, oder ich müsste nicht all diese Erwartungen haben. Es genügt, wenn ich die Hälfte dieser Erwartungen habe, dann ist es doch immer sozusagen ehrgeizig genug, nicht? Und das ist eher mein Weg. Denn mein Weg ist eher der, nicht zu viel zu erwarten, auch nicht von sich selber. Und also noch ein Wort dazu. Was ich in der derzeitigen Debattenkultur, soweit ich die verfolge, so schlimm finde, ist, dass alle Leute, die da, egal in welchen Medien auftreten, ihre jeweiligen Meinungen, ja, so ungeheuer wichtig finden, dass sie die dauernd herausposaunen. Und auch da, meine ich, ist Ironie angesagt, nicht? Also nicht nur bei unseren Interessen, Wünschen und Bedürfnissen und Idealen, sondern auch bei unseren Meinungen sollten wir uns klar machen, dass die eben nur Meinungen sind, ja, und keine Gewissheiten mit für sich beanspruchen können. Und dann kann man sagen, ja gut, ich habe das gemeint, aber jetzt revidiere ich das, nicht? Also es ist. Ich bin eben auch ein Skeptiker, nicht? Und für einen Skeptiker ist es relativ leicht zu sagen, Das ist jetzt meine derzeitige Meinung oder das ist meine derzeitige Empfindung. Aber es ist eben nur ein jeweiliger, gerade zufälliger Zustand. Und davon kann ich mich auch wieder entfernen.
Interessant. Also, okay, ja, da müssen wir Skepsis und Weltschmerz, das müssen wir vielleicht gleich nochmal kurz, das interessiert mich da, wie das dann zusammenkommt. Ja, okay, das mit den Meinungen, das leuchtet mir auch ein. Ich wollte noch eine Frage dir stellen, da bin ich einfach interessiert, wie du dazu stehst. Ich habe dann auch darüber nachgedacht, was ist denn, wenn man so Weltschmerz mal literalisiert im Sinne von, also so, es gibt ja so was, die Idee auch wie Weltgeist oder sowas Pantheistisches, ne? Also und man würde das dann, ich bin jetzt da so ein bisschen von Artemis 2 inspiriert, jetzt gibt es ja diese schönen Fotos wieder von der Erde und so. Und
Schön ist
jetzt,
das ja.
ja, und jetzt wissen wir ja aber ja, es gibt diese Klimakrise und der Planet, also das ist ja die Welt jetzt in dem Fall, also diesen Trick müsste
Klar.
man machen. Also ich meine jetzt Weltschmerz als Erdschmerz oder so, ne? Oder Erdschmerz als Weltschmerz. Und da habe ich mich gefragt, ob so eine Literalisierung von die Welt schmerzt gerade, ne? Und das gerade so wegen der Menschheit, so im Wortsinn, also im Sinne der Klimakatastrophe, und so, ob das nicht gerade was ist, also so bei uns zum Beispiel im Fach ist es ja gerade so das Thema überhaupt, ne? Also so die Klimakatastrophe und ne, und deshalb da habe ich mich gefragt, ob man da noch irgendwie, ob da begrifflich irgendwie, ob das was macht. Also wenn wir uns einig sind, eigentlich ist es philosophisch, ontologisch so eine konstante Kategorie oder kann das zumindest sein, ob man so in der Zuspitzung auf ja auf diese Naturkatastrophe, Klimakatastrophe, ob es da noch mal ja, irgendwie was anderes bewirken kann oder was anderes bedeuten kann, keine Ahnung.
Also, ich bin heute wirklich ganz auf Philosophie gekramt, und deshalb sage ich dazu auch etwas, was ich philosophisch finde, nämlich Menschen werden immer, glaube ich, an der Welt leiden. Aber je nach Weltlage und je nach Interessen und wie du vielleicht sagen würde, nach Aufmerksamkeitslage, wird man über nee, an anderen Aspekten der Unvollkommenheit der Welt leiden. Und im Augenblick ist das ziemlich dominant gerichtet auf die Lage der Natur und die zerstörerischen Kräfte der menschlichen Zivilisation in dem Zusammenhang. In anderen Zeiten und vielleicht auch in anderen Weltregionen ist das vielleicht eine andere Orientierung und dann leidet man vielleicht mehr unter kriegerischen Auseinandersetzungen oder so etwas. Aber insgesamt glaube ich, also jetzt noch mal was Philosophisches, insgesamt gehört es zur Condition humaine, also zur Lebenslage des Menschen, dass wir dieses nicht diese Erfahrung, dass wir nicht in die Welt passen, in uns haben. Also religiös ist das ja sozusagen in der Metapher der Vertreibung aus dem Paradies gefasst, nicht? Wir
Stimmt, ja.
leben nicht im Paradies und das heißt, wir leiden darunter, dass das, was wir wollen und das, was wir kriegen, eben strukturell auseinanderfällt. Und in dem Zusammenhang hast du mich ja jetzt gefragt, und was hilft die Skepsis dabei? Nun, die Skepsis ist ja ein Selbstbezug. Der Skeptiker wendet sich auf sich selber zurück und fragt sich kritisch, weiß ich das wirklich? Und er fragt sich auch kritisch, habe ich darauf wirklich einen Anspruch? Und wenn ich jetzt sage, die Skepsis hilft uns, mit dem Weltschmerz umzugehen. Dann meine ich damit die Frage, habe ich denn einen Anspruch darauf, dass die Welt besser ist? dass es mir besser geht, dass es den Leuten besser geht, die mir wichtig sind, dass es den Europäern, den Amerikanern oder den Asiaten oder überhaupt allen Menschen und Tieren besser geht, habe ich einen Anspruch darauf. Und das ist schwer zu begründen. Ja, also es ist schwer zu begründen, dass wir einen natürlichen Anspruch darauf haben, dass die Welt besser ist, als sie ist. Da müsste man schon wirklich metaphysische Erkenntnisse haben, die sich uns entziehen. Also die Skepsis ist in dem Zusammenhang eine Art Anspruchreduktion. Ich wende mich an mich und frage mich, was weiß ich und welche Ansprüche habe ich? Welche begründeten Ansprüche habe ich? Und nur begründete Ansprüche geben mir Rechte. Ich habe kein Recht darauf, würde ich sagen, dass die Welt besser ist, als sie ist. Oh, das ist jetzt sehr melancholisch, ja? Aber ich glaube, es ist wahr.
Ja, das ist auch sehr schön irgendwie. Also ich höre dir total ganz zu heute. Und aber so langsam aber sicher müssen
Ja,
wir zum Ende kommen.
ja,
Aber
sehe ich auch
genau.
so.
Nee, das wollte ich. Ich wollte das einfach mal nämlich von dir hören, weil ich so das Gefühl habe, dass du eigentlich einen guten Umgang damit hast mit dem Weltschmerz. Hatte ich immer schon und wahrscheinlich hilft dir da die skeptische Haltung, die
Ja,
sich aber,
ja.
die aber auch so ein bisschen mit so einer ironischen Haltung, glaube ich, mischt
Ja.
manchmal, oder?
Die Ironie ist die spielerische Variante der Skepsis.
Ist so
Also
lustig,
ich.
weil das so bei dir ist, ne? Das ist ja, das habe ich ja schon öfter gesagt, das ist so lustig, weil ja also in dem Sinne, die Weltorientierung bei dir ist ja, kommt ja aus deinem Beruf. Das ist so lustig,
Ja.
verstehst du? Also das ist halt, ne, das ist das Gute an der Philosophie, dass sie
Ja.
sozusagen, ne, und ich glaube, in meinem Bereich ist es tatsächlich dann eher so, man verzweifelt dann natürlich an den Entwicklungen, zum Beispiel in den Kulturen, die man dann
Naja.
bearbeitet, ne, und das führt dann vielleicht zu noch einem größeren Weltschmerz, ne,
Ja, das
also wenn.
stimmt. Also ich bin ja auch sehr dankbar dafür, dass ich zufällig oder auch nicht zufällig Philosoph geworden bin. Es hilft mir, mein Leben zu gestalten. Aber tatsächlich, die Ironie ist im Kern und muss im Kern sein, Selbstironie. Sich selber,
Ja,
seine
das ist so.
Wissensansprüche nicht so ernst nehmen, sich selber, das heißt seine Bedürfnisse, Interessen und Wünsche nicht zu ernst zu nehmen und sich zu fragen, habe ich denn wirklich einen Anspruch darauf, dass alles, was ich mir wünsche, auch wirklich in Erfüllung geht? Und dann merkt man schnell, man ist mit seinen Argumenten schnell am Ende, wenn man wenn man begründen möchte, dass das alles viel besser werden müsste. Warum? Warum muss es viel besser werden? Weil wir so tolle Wesen sind. Na, also da ist man dann schnell im Sumpf, nicht? Also, wenn man sagt, die Menschen sind eine so wunderbare Spezies, dass sie eigentlich glücklich sein müssten auf Erden, dann hat man sehr viele Argumente dagegen.
Ja.
Oder?
Ja, nee, voll, bin ich total bei dir. Aber in meinem Kopf ist auch so, hat er nicht gerade gesagt. Aber gut, so ist es. Ja, hey, on that note, sollen wir mal über Fußball reden?
Ja, gut.
So war jetzt.
Italien ist wieder nicht bei der Weltmeisterschaft.
Apropos Weltschmerz,
Daran
das war
sieht
mal.
man schon, dass die Welt schlecht eingerichtet ist.
Das ist so, das ist wirklich so. Ich habe, als ich dachte, es gibt, um mal hier Rudi Völler nochmal zu zitieren, er ist ja bei Weltschmerz auch durchaus zitabel, nämlich mit dann kommt immer noch ein tieferer Tiefpunkt. Ne?
Ja,
Das
genau.
ist, ich kann es nicht mehr
Ja.
hören, ne? Dann kommt der tiefere Tiefpunkt und der tiefere Tiefpunkt. Und als dann nämlich nach diesen ganzen Sachen, die jetzt so passiert sind, auch noch Italien sich nicht für die
Ja.
WM qualifiziert hat, da wusste ich, so, jetzt ist aber tiefer geht's jetzt auch nicht mehr. Das ist jetzt der tiefste Tiefpunkt. Und seitdem bekrabbel ich mich auch wieder.
Ja, gut, du kannst dich ja immer da noch da damit trösten, dass es ja auch sehr große Momente des italienischen Fußballs gegeben hat.
Ja, das und natürlich kann ich mich vor allen Dingen auch damit trösten, um ehrlich zu sein, dass es ja eh so eine, also für mich, also es ist ja eigentlich so, ne, Stichwort, wie geht man mit Also was ist so Best Practice, auch so im Umgang mit so Systemen, die einem auch also den Weltschmerz ja auch nochmal verdeutlichen. Also die FIFA ist ja da ein Player,
Ja,
der
das kann man wohl sagen.
zur Nicht-Besser-Werdung der Welt auch aktiv beiträgt. Und dann ist natürlich diese WM mit den Anstoßzeiten und so, dann ist ja eigentlich für mich sogar ganz gut, dass ich dann nicht da auch noch die italienischen Spiele gucken
Das
muss.
stimmt, das
Ne?
stimmt.
Insofern
Also,
aus.
ehrlich gesagt, ich hatte das ja schon eher für eine Alterserscheinung gehalten, dass ich da das Interesse nicht mehr so habe wie in früheren Jahren. Aber es gibt auch objektive Elemente. Also ich finde zum Beispiel das ganze Arrangement lächerlich mit 48 Mannschaften in der Endrunde. Und dann, ja, weißt du, diese Figuren, die jetzt da auf diesem FIFA-Theater herumturnen und sich gegenseitig irgendwelche Titel verleihen und Friedenspreise, das ist ja dermaßen zum Kotzen. Aber weißt du, da kommen wir wieder zum Thema zurück. Das sind die Spitzen dessen, was mit den Menschen nicht stimmt. Ja? Und wenn es wahr ist, dass mit den Menschen vieles nicht stimmt, dann kann man nicht gut der Meinung sein, aber dennoch verdienen sie, die Menschen insgesamt, dass die Welt viel besser ist, damit es ihnen besser geht.
Ja, das stimmt.
Also, das ist, ja, heute war es ein bisschen philosophisch, tut mir leid, aber
Nee,
du
nee,
hast.
du, ich fand es eine super gute Folge und ich fand auch, dass wir, also es ist jetzt die 46. gewesen und
Ja.
man, es ist ja auch nicht immer leicht, dann so, wenn wir reden ja nicht über tagesaktuelle Dinge oder so. Und insofern ist es ja oft so, dass man auch das Gefühl hat, thematisch kommt man irgendwo hin, wo man schon war. Aber ich fand jetzt heute so, ich habe echt super viel nochmal von dir gelernt
Danke, freut
und
mich.
das war auch nochmal irgendwie, ich habe das Gefühl, das war was ganz anderes. Also ich bin total happy mit dem Gespräch.
Gut, ich
Hat
auch.
mich im besten Sinne glücklich gemacht, bevor
Danke,
ich
mich
jetzt
auch.
hier den Klausursaal aufschließen muss und junge Menschen ins Verderben treibe.
Das will ich nicht hoffen. Das will ich
Nee,
nicht
eigentlich
hoffen.
nicht. Also wenn, dann liegt es nicht an mir auf jeden Fall.
Da bin ich
Und
sicher, da bin ich sicher, Martin. Also,
danke dir, ne?
genieß den Tag trotz der Arbeit. Ich werde jetzt
Gleichfalls.
gleich nicht mehr viel machen, aber es hat mir den Tag gut gestartet heute.
Ja, und du hast deinen Soll erfüllt für heute. Fühl dich
Ja, ich danke
gedrückt
dir.
und grüß die
Ja,
Mama, ne?
mache ich. Die ist unterwegs, aber die kommt gleich zurück. Ne? Bis bald.
Tschüss,
Tschüss.
ciao.
Tschüss.